Es ist wieder soweit. Eine geile Zeit mit Uwe Boll und Kai Blasberg.
We meet again somewhere how. Somewhere when and we meet again. Meine lieben Freunde, das war das Abschiedslied von der Queen. Der Uwe Boll kommt erst heute Nachmittag nach Hause, nach Mainz, weil er kommt aus London, aus der Bestattungsschlange. Ja, du hast jetzt 36 Stunden in der Schlange gestanden, hast weder Wasser noch Brot zu dir genommen. Es hat geregnet in Strömen, nur an dem Platz, wo du standst. Und hast dir eine Grippe geholt, musst jetzt Grippostat nehmen und hast die Queen nicht gesehen.
Scheiße da.
Hast die Queen nicht gesehen. Hast du denn Westminster Castle überhaupt gesehen oder hast du nur das London Eye? Du hast es nur bis zum London Eye geschafft.
Nein, ich habe mich mit Beckham zusammen 12 Stunden angestellt.
Ja.
Der hat ja 12 Stunden angestanden.
Ja.
Das heißt, er hat nicht seine VIP Concierge-Nummer angerufen oder was, dann wäre er natürlich schneller dran gewesen. Aber er wollte, glaube ich, mal in der Masse untertauchen. Hm. Es war sehr bewegend, vor allen Dingen Häuptlingen zuzugucken, die ihren Federschmuck heben, Leute, die auf das Grab zu rennen, um es zu schänden, Leute, die in Ohnmacht fallen, weil sie die Warterei nicht mehr aushalten.
Und du warst ja damals am 6. Januar auch bei dem Sturm auf das Kapitol dabei. Was war jetzt bewegender? Diese Snake, diese Schlange, in der man stand, um sich gegenseitig weinend in die Arme zu fallen, wegen des Todes der 96-jährigen Kolonialismus-Raperin, oder eben den Sturm von Trump angefacht, dem brachialen Staatsverbrechen am 6. Januar vorletzten Jahres. Was war für dich bewegender als gewaltverherrlichender Regisseur?
Da war eine sehr gute Atmosphäre vom Kapitol. Es war quasi eine Feierlaune, die dann auch übergeschwappt ist bis in die Plenarsäle herein. Und als dann allerdings geschossen wurde, habe ich mir gedacht, ich gehe lieber doch wieder zu McDonald's und habe mich zurückgezogen.
Und dann bist du mit Beckham zur Eröffnung des Oktoberfestes nach München geflogen und warst gestern einer der Ersten, der diese Schranken überwunden hat und dann im Schweinsgalopp auf das Hacker-Pschorr-Zelt losgerannt bist, damit die erste Maß für 14,50 Euro deine Kehlen herabrinnt.
Genau, und wie immer waren das Maß nur 0,85.
Ja. Was wirst du glauben, wie viele Menschen werden nach dem Oktoberfest an einer Covid-Erkrankung sterben?
Also ich 100%.
Weil ja, du wirst sterben.
Okay, ich bin ja krank. Wer weiß, was ich jetzt schon habe. Ja, vielleicht habe ich ja auch schon wieder Covid zum 100. Mal, keine Ahnung. Aber gut, das ist ja so, erkältet ist erkältet und Schwächephase ist Schwächephase. Aber ich war ja in Wirklichkeit mit zwei Kumpeln Fahrradfahren im Schwarzwald und leider war das Wetter so scheiße, dass meine Grippe noch viel schlimmer wurde und dementsprechend der Alkoholkonsum auch anstieg,
ja,
trotz Grippe. Und dann habe ich nur eins erfreut, nämlich Bayern hat verloren wieder und Gladbach hat 3-0 die vollkommen hilflosen Martin, die Rose-Truppe aus Leipzig niedergeknüppelt.
Aber heute Morgen, wir haben jetzt Sonntagnachmittag, heute Morgen habe ich den Doppelpass, meine Erfindung tatsächlich. Ich habe Deutschland beschenkt mit dem Doppelpass vom Sport1, damals deutsches Sportfernsehen. Und es war wieder sehr interessant zu gucken, wie doof Olaf Thon ist. Also Olaf Thon war zu Gast und das ist ja für mich die Person, die Unperson des Jahrtausends, ist ja auch so ungefähr unser Alter, ich glaube Jahrgang 66. Und er ist ja berühmt geworden durch 412 Tore gegen Bayern München in seinem ersten Spiel als Profikind mit 17 Jahren. Und seitdem geht dieser Zwerg mir auf den Sack. Der redet immer so gestelzt daher mit einem aktiven Wortschatz von 14 bis 16 Worten und will aber immer so ähnlich wie Peter Neururer, der aber ein super Kumpel ist. Und das ist Olaf Thon eben nicht. Der labert nur daher. Dann lieber Stefan Effenberg.
Ja, aber Olaf Thon in seiner Hochphase, würde ich mal sagen, Bayern München wäre froh, wenn sie so einen Spieler gerade hätte.
Das stimmt, das fehlt nämlich Bayern München. Das wurde heute in der Analyse komplett vernachlässigt. Es geht nicht um Lewandowski, es geht um einen Kopf. Es geht um einen Leader, so wie es Stefan Effenberg war, wie es von mir aus ein bisschen auch der winzig kleine Olaf Thon war, wie es auf jeden Fall immer, immer zu allen Zeiten Lothar Matthäus war. Alle Köpfe einer Mannschaft haben dann auch über lange Zeit geprägt. Auch Lewandowski war ja nur ein Torschütze. Er war ja kein Kopf der Mannschaft. Und wenn die größte Torchance des überragendsten Vereins der letzten 200 Dekaden in der Welt, Bayern München, die größte Torchance der Torwart hatte gestern, dann sagt das eine Menge über die Mannschaft, die mit so, solchen Luschis wie Sané und Goretzka und Gnabry und selbst dieser überragend unsympathisch verbissene Kimmich, das ist kein Head der Mannschaft, der führt nicht.
Nein, aber wo wir gerade beim Fußball sind, das haben wir natürlich auch bei unseren Fahrraddingern da diskutiert. Es ist eben auch so, dass wir eben bei der WM dann doch überhaupt keine Chance haben werden. Weil du musst mal überlegen, wenn du gestern das Gladbach-Spiel gesehen hast, der Raum von Leipzig ist ein Nationalspieler in der Abwehr. Der hat 2 Breaks erzeugt, also verstolpert, Break vom Hoffmann mit Thuram, Tor. So, das werden wir uns bei der WM nicht leisten können. Wir haben eigentlich, wenn du mal ganz genau guckst in diese deutsche Nationalmannschaft, wir haben eigentlich gar keinen mehr. Also, wen willst du jetzt wirklich in die Abwehr stellen? Der Rüdiger, der ist okay, aber ist der richtig gut? Nein. Der Rüdiger oder der Süle, der spielt ja in Dortmund schon gar nicht durch. Wir haben eine löchrige Abwehr mit vielen Spielern, die in zweit- bis drittklassigen Clubs spielen. So, und das wird nicht gut gehen. Und dann haben wir auch vorne, wen haben wir jetzt vorne noch? Wer ist der große Knipser? Also, wird mir auf einmal Angst und Bange, weil ich schon gedacht habe, eigentlich stehen wir gar nicht so schlecht da. Aber wenn man sich genau mal anguckt, welche Spieler wir eigentlich haben, dann weiß ich nicht, wie diese WM laufen wird. Ich habe immer gehofft, zumindest mal Halbfinale. Ich bin mir nicht mehr sicher. Vor allen Dingen bei Bayern auch. Ich meine, 3-mal unentschieden, 1-mal verloren, auch gestern Leverkusen wieder, da spielen auch Nationalspieler, ne? 1-1 zu Hause. Es ist überhaupt irgendwie also, der Wurm drin, sagen wir
mal so. Wir haben, zumal ja ein Nachteil ist auch wirklich, den haben zwar andere genauso, aber unsere sind ja viel weinerlicher, dass du im Grunde noch in der Vorbereitung der Fußball-Bundesliga ein WM-Finale spielst, ein WM-Turnier spielst. Das war ja früher immer am Ende einer Saison, wenn die wirklich heiß gelaufen sind, wenn wirklich ein Höhepunkt da war. Ja. Jetzt ist das ja mittendrin.
Genau, unterbricht und, den gesamten Champions League und Bundesliga und DFB-Pokal.
Und ich muss nochmal sagen, auch wenn viele unserer Mädchen, die da draußen zuhören, jetzt ein bisschen gelangweilt sind vom Fußballthema, eröffnen wir mit dem Wiesen und mit dem Fußballthema, aber ist egal. Wir haben 18 ein super schlechtes Turnier gespielt. Wir haben 20 ein super schlechtes Turnier gespielt. Warum, mit welchen Argumenten sollten wir 22 ein besseres? Weil Hansi Flick da steht? Bestimmt nicht.
Doch, eigentlich nimmt man das an.
Ach Quatsch.
Ja, bei Bayern hat er erfolgreich gearbeitet, jedenfalls erfolgreicher als der Nagelsmann.
Corona-Meister.
Oder der Kovac.
Ja, der Nagelsmann hat mir gestern echt ein bisschen Sorgen gemacht, weil der ist so beleidigte Leberwurst nach dem ersten Gegenwind. Und da muss man ja auch mal sehen, also er hat ja in der letzten ersten Saison bei Bayern wirklich enttäuscht. Er hat ja nichts gewonnen, nichts geholt und alles war so ein bisschen Halbseiden. Und wenn man jetzt mal saisonübergreifend denkt, also was sie in der Rückrunde gespielt haben, die Bayern in der Bundesliga, war auch nicht gut. Die spielen schon das ganze Jahr ziemlichen Müll zusammen. Und sie hatten immer das Glück, dass die anderen zeitgleich dann auch Müll spielen. Aber wenn die jetzt nicht mal mehr in Deutschland Nummer 1 sind, weil sie eben doch nicht gut reüssiert haben, weil eben doch nur gesagt wurde, ah, super, ihr habt mit Thomas Müller verlängert und mit Manuel Neuer verlängert und nur mit Leuten, sagen wir mal, die zumindest mal sehr gegenwärtig sind, ja, um nicht zu sagen Vergangenheit. Und ansonsten haben sie halt Mané, der ja nur alleine auch nichts reißen kann und irgendwie, ja, so ein von hinten kommt Stürmer, früher eine klassische 9,5. Du weißt es nicht so richtig, wo da jetzt die Plausibilitäten liegen können. Und ansonsten, also Hansi Flick reichte mir schon auch bei Bayern München nicht. Das war alles Ja, viel Glück des Tüchtigen. Er hat die Leute laufen lassen, aber ich sehe da keine überzeugende Führungsstruktur.
Ja, also was meinst du? Tuchel kommt und sie schmeißt
ihn raus? Nein, was hat denn Tuchel mit Bayern München zu tun?
Das weiß ich doch nicht. Ich meine, der einzige Spitzentrainer, der im Moment available ist, sozusagen.
Ja, aber der passt doch nicht zu diesem Verein.
Nö, aber der Nagelsmann, hat der wirklich zu Bayern München gepasst?
Nein.
Ja, wollte ich auch nicht sagen, der kam auch aus dem Nichts aus Leipzig da, ja, also weiß ich nicht. Ja.
Aber erklär dir bitte mal, man hätte dir vor 2 Jahren oder 3 Jahren erzählt, dass Marco Rose und Eberl zusammen von Gladbach quasi zu Leipzig gehen. Er hätte es doch im dicken Strahl gekotzt, oder?
Allerdings. Ja. So, also kann auch ich habe auch mit dem Rose kein Mitleid, weil der Rose hat Gladbach zu einer Top-Mannschaft gemacht und dann hat er sie sausen lassen, ohne das mal durchzuziehen, ohne das mal zumindest mal ein Jahr Champions League oder so durchzuziehen. Ist einfach mittel in der Saison, hat er den Ball da also den Drops gelutscht, ja, ging nach Dortmund, hat vollkommen versagt, hat da nichts gemacht und jetzt ist aber Leipzig, wo er vollkommen versagt. So, und die Frage ist eben, ich meine, muss man überlegen, der Nkunku da, der gilt als einer der absoluten Weltstars, den du für 100 Millionen verkaufen könntest. Die haben den Timo Werner wieder da und die haben keine einzige Torchance gestern in dem Sinne gehabt. Also die haben ja das Spiel nicht versucht zu drehen oder so, das wäre ja eher 4 oder 5-0 ausgegangen. Der Hoffmann stand ja noch zweimal frei vor der Kiste. So, und da fragt man sich schon, die Konstanz ist nicht da. Ne, also die Konstanz ist bei keiner Mannschaft im Moment in der Bundesliga da und auch nicht bei Bayern. Leider sind ja auch die deutschen Basketballer dann im Halbfinale rausgeflogen. Die haben es ja auch noch nie so weit gebracht wie bei diesem Europameisterschaftsturnier. Naja, so sieht es aus.
Das stimmt natürlich nicht, weil wir ja auch schon mal Europameister waren.
Echt, wann denn? Damals im Nowitzki oder was?
Schremp.
Schrempf. Dann waren wir mal Europameister im Basketball.
Ja, ich glaube 1992, aber jetzt schlachtet mich nicht, das ist jetzt alles unrecherchiert. Übrigens nochmal schönen Gruß an alle Rummotzer. Das hier ist mein Podcast, ja. Ich sage hier, was ich will. Und wenn es der größte Müll ist. Aber
das wird sogar nicht stimmen, ne?
Für den größten Müll haben wir Uwe Boll.
Ja? Wikipedia.
So, 1992 Europameister im Basketball mit Detlef Schrempf. Boah, das ist jetzt echt...
Weitere 37 Zeilen Anzeigen. Ja. Jetzt gehen wir so alle durch.
Und du kannst
so, da sagen, haben wir Deutschland 1993 tatsächlich.
93
okay. War es. Ja. Ja. Und dann so. Endlos Spanien und Jugoslawien.
Gehst du jetzt bitte auf die Knie? Nee, ich ja, sagst du, ich, sagst du, ich bewundere vor, dich, lieber nee, Kai.
Ich finde gut, dass du recht gehabt hast. Ja. Guck mal, aber zwischen 1951 und 1971 war außer der UdSSR nur einmal Ungarn. Sonst war immer die UdSSR Europameister.
War auch die
dreimal Jugoslawien und dann wieder dreimal UdSSR bis 1985. Und dann kamen erst dann 100-mal die Jugoslawien auch. Noch einmal Russland, ein paar Mal Spanien. Mein Gott, was haben wir heute? Themen, die sind so interessant für unsere politisch Interessierten.
Succession. Hast du Succession gesehen?
Ja, sensationell. Ist meine
Leck mich am Arsch, wie geil ist das denn? Natürlich. Das habe ich ja gar nicht mitgekriegt, dass diese Serie
ja.
Ich habe diese Woche, ich kann es gar nicht laut sagen sogar, ich glaube, so während teuer erkaufter Zeit von Maxdome habe ich das geguckt, bei Maxdome. Wie geil ist denn diese Serie? Ja. Bitteschön. Was für eine geile Besetzung. Das ist ein moderner, hochintellektueller Denver-Clan.
Das ist genau, super. Die in der Medienindustrie, die eigentlich ein bisschen an Rupert Murdoch ja angelehnt.
Bisschen.
Und die Skandale. Aber natürlich, jede Rolle ist super besetzt.
Ja.
Also du hast da diese Vollidioten, dieser eine Neffe, der so immer so ganz harmlos tut, aber ja, so ein Karriere-Schleimscheißer ist. Ja. Dann der Ehemann von der Tochter von ihm, die Entertainment Parks quasi managt und dann eigentlich auch aufsteigen will. Und natürlich die beiden Söhne. Ne? Der eine, der Bruder von Macaulay Culkin, der immer nur Party eigentlich machen will, aber dann eben auch die Treppe hochfällt und der eine sein Ältester, der eigentlich alles erben soll, aber der natürlich...
Dem der Vater nicht zutraut.
Genau, und der ihn dann hinterher vollkommen...
Nicht.
Na gut, ich sage es nicht. Ja. Aber eine geniale Serie, eine meiner Lieblingsserien. Bin froh, dass die haben die Emmys gewonnen dieses Jahr.
Ja,
ganz
genau.
Groß. Und auch letztes Jahr schon richtig abgesahnt. Und die haben tatsächlich auch diese Emmys absolut verdient. Weil die Serie, es gibt diese andere Serie, Billions.
Ja, die ist auch super. Axel,
ja, aber die letzte Staffel war, nee, die war scheiße. Man hat sich nicht mehr dafür interessiert. Der Fall ist vorbei. Ja. Der Axelrod ist weg. Der hat sich aus der Serie rausschreiben
lassen. Wie bei House of Cards.
Genau, und dann ist es einfach aus. Diese Serie muss eingestellt werden. Während bei Succession ist man ja wirklich, man wartet jetzt auf die neue Staffel, weil man, es ist ja hochbrisant und spannend. Das muss man einfach mal.
Und ich kann es sagen, weil ich ja im Print auch viel gearbeitet habe, im Fernsehen viel gearbeitet habe, 40 Jahre, ich hatte ja 40-jähriges Berufsjubiläum letzte Woche. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Und es ist wirklich sehr gut recherchiert, so wie es dargestellt wird, so ist es auch. Und es ist nicht oberflächlich und leicht verabreicht, so wie bei Suits, wo immer jeder schwierigste juristische Fall in 1,30 abgehandelt wird, sondern es werden wirklich die Geschichten werden auserzählt, es ist wirklich toll, es ist ein geiler Production Value, geile Schauspieler, geile Storytelling, geil. So, und dann gibt es diese Woche einen Generalangriff auf das öffentlich-rechtliche System. Das haben wir ja auch begleitet, zumindest an dieser Stelle, aber wir sind nochmal ausdrücklich keine Todfeinde des öffentlich-rechtlichen Systems, sondern Gegner dieser Selbstberauschung. Und der Friedrich Merz, jetzt assistiert von Patty, meinem Lieblingsfreund Lindner, greifen an. Der Friedrich Merz hat also das Gendern entdeckt. Er hat es wahrscheinlich nicht verstanden, wie er so aussieht, während er spricht. Muss man das meinen? Und der Patty hat entdeckt, ja, ganz entgegen seinen früheren Gepflogenheiten, dass ja der Intendant des WDR mehr verdient als der Bundeskanzler. Das wissen wir seit...
Auf einmal, ne? Das weiß jeder seit 10, genau. 15 Jahren sozusagen.
Und,
auf
und der Hintergrund... Der Hintergrund ist ganz interessant. Patty darf ja jetzt als Bundesfinanzminister nichts mehr dazu verdienen. Und davor, als er kein Bundesfinanzminister wird, hat er ganz viel dazu verdient. Ich taxiere ihn im Schnitt der letzten 5 Jahre auf 7-stellig. Man müsste seine Steuerunterlagen mal sehen des Herrn Finanzministers. Und jetzt, wo er nichts mehr dazu verdienen darf und er ein geringeres Gehalt hat als der Herr Bundeskanzler, da fällt ihm plötzlich ein, dass es ja schändlich ist, dass Intendanten übrigens in der freien Wirtschaft durchaus vernachlässigenswürdige 400.000 Euro verdienen. Ich habe immer mehr verdient als ein Intendant. Das muss man auch mal sehen. Ja? Wenn man in der Wirtschaft Großes vollbringt und Reiche reicher macht, dann partizipiert man davon. Und wenn man im öffentlichen Bereich arbeitet, dann ist 400.000 sehr, sehr viel Geld. Keine verdienen mehr. Das muss man auch ganz klar sagen. Selbst Lufthansa-Kapitäne verdienen weniger, die aber dafür streiken dürfen. Das dürfen Intendanten nicht. Aber warum sollten sie auch?
Ja gut, da muss man ja, was man teilen muss, ist natürlich die Situation beim Öffentlich-Rechtlichen, dass ein gewisser, und das ist eigentlich auch das, was jetzt am Thema vorbeigeht mit diesem Intendantengehalt. Es geht doch um die Nutzung eines Schaffen von einem Vetternwirtschaftssystem, wo über Jahrzehnte jetzt A, die Leute Geld verdienen, aber B, Vergünstigungen haben, die sie nicht haben sollten und vor allen Dingen ein System mit außenstehenden Produzenten und Produktionsfirmen aufgebaut haben, sinnvoll ist. Ja. Wo diese Woche, Mittelpunkt Film, war ja so ein Artikel, wo dann eben der deutsche Produzentenverband und so weiter festgestellt hat, dass der deutsche Film vollkommen erfolglos im Ausland ist, dass den niemand kaufen will. Ja, so, haben sich ja scheinbar welche Statistiken dann doch mal angeguckt. Und das Ergebnis war aber jetzt nicht, wir müssen einen neuen Film drehen oder andere Filme, sondern wir brauchen 100 Millionen, um den deutschen Film im Ausland zu bewerben. Ja. Und das ist diese deutsche Denke. So, ja. Das geht ja durch alle Instanzen, diese vollkommene Absurdität, dass du sozusagen dann, wenn irgendwas überhaupt nicht klappt, musst du eben noch mehr Geld dafür ausgeben. So, ja, und so nach dem Motto, wir geben dir 10 Millionen, wenn du uns für 1 Million diesen Film abkaufst. So, und dieser Schwachsinn zieht sich ja durch die öffentlich-rechtlichen Sender.
Du glaubst, es liegt an den Filmen, an den Inhalten der Filme.
Natürlich, die Inhalte sind zu harmlos, die sind nicht radikal genug. Die ganze Fernseh, du musst ja nur, wie du sagst, wir haben Soko, Brandenburg, wie auch immer, du musst ja nur diese Serien angucken und dann guckst du dir Succession an oder du guckst dir Ozark an und so weiter. Das ist eigentlich auf Amateur-Level, was hier abläuft. Und viele Fernsehsender, viele Fernsehspiele, da sind natürlich auch 80% der Schauspieler, die würden würden in den USA in guten Serien keinen einzigen Satz bekommen. Also die Schauspieler sind wirklich auf einem Niveau, was glasklar, auch unter weit unter Frankreich, weit unter England natürlich. Die Engländer haben ja überhaupt eigentlich die besten Schauspieler, die dann auch weltweit Karriere machen. So, und da haben wir ein ganz großes Problem. Und ich glaube,
das liegt tatsächlich in Amerika und England, liegt an dem Ausbildungssystem überhaupt. Die lernen im weitesten Sinne Entertainer zu werden von sich aus. Das siehst du ja gerade bei der neuen Ministerpräsidentin in England, die Frau Truss. Die würdest du sagen, also die Truss, die wird heftigst kritisiert für ihre stupide Auftrittsmodalität, die also kaum einen begrenzt oder einen sehr begrenzten Sprachschatz hat, sehr einfache Sätze von sich gibt, keine Star-Mentalität und Qualitäten hat, so wie Boris Johnson ja unzweifelhaft hatte. Und das ist aber grundsätzlich in Amerika oder in den anglikanischen Ländern wird das gefördert. Du sollst Ausstrahlung haben, du sollst Charisma haben, du sollst beredt sein, alert oder alert, wie man auf Deutsch sagt. Also du sollst was erzeugen beim Gegenüber und das lernen die schon in der Schule, wenn nicht sogar im Kindergarten. Und bei uns ist das verpönt. Weil ich galt ja die ersten 30 Jahre meines Berufslebens auch als Täuscher und Tarner und als Harlekin, ja, bis sie dann irgendwann mal gemerkt haben, der meint das ja ernst und der ist ja wirklich gut. Und jetzt, wo es zu spät ist, da merken sie plötzlich, der fehlt überall. Aber das ist schon der deutliche Unterschied und ich habe ja lange Jahre auch in so Preisverleihungssegmenten rumgearbeitet und immer mal hier ein GQ Award oder da ein Jupiter oder sonst was mit Grimme und wenn du dann immer, das habe ich ja glaube ich auch schon mal erzählt, mit den Leuten dann gesprochen hast, ich muss eine Laudatio halten und die Schauspieler wirklich noch verkrampfter als Showmaster, wo du sagst, ey, das ist euer Beruf, was ist denn daran so schwer, eine Laudatio zu halten? Spiel doch einfach den Laudator. Das können die nicht.
Nee, geh mal aber dann zurück in diese 50er, 60er, 70er Jahre, wo du viele Deutsche hattest. Ich meine, klar, vor dem Krieg, Marlene Dietrich und so weiter. Aber du hattest eben auch Romy Schneider, Lieselotte Pulver, wie auch immer, Kurt Jürgens. Da waren viele deutsche Schauspieler, die haben es sogar international geschafft. Ja. Ne? Aber die hatten auch eher, wie du sagst, diesen Entertainment im Rücken. Die haben auch eher kommerzielle Filme in Deutschland damals noch gedreht, ja. die wirtschaftlich erfolgreich waren und so weiter. Und das ist dann irgendwann eingestellt worden. Und jetzt hast du in Deutschland hast du im Prinzip drei Genres, die es noch gibt. Das eine ist dieser typische Fernsehfilm, wie ich eben schon gesagt habe, meistens bedeutungslos, harmlos, nie wirklich gewalttätig, nie wirklich Genre, nie wirklich so mal richtig edgy, dass es um alles geht. So, das ist zu harmlos, das verkauft sich nicht. Dann hast du die deutschen Komödien, sehr erfolgreich oft, Faktio Goethe, wie auch immer, aber die verkaufen sich natürlich auch nicht ins Ausland, weil der Humor spezifisch ist und sich nicht translaten lässt und so umbesetzen lässt. Und die sind dann eben auch im Ausland meistens vollkommen erfolglos, aber die spielen dann wirklich Geld in Deutschland ein. Ja. Und das Dritte sind diese total spinnerten Kopfkino-Kunstfilme, die dann gehypt werden, verzweifelt im Ausland auch noch supported worden mit Vertriebsförderung, mit deutsche Reihe in Cannes. Das sind ja alles so Sachen. Wenn dann in der Presse hier steht, dieser Film lief in Cannes oder in Venedig oder so, sind ja oft Filme, die gar nicht da im Wettbewerb laufen, sondern in eigens bezahlten Screenings von irgendwelchen deutschen Förderinstitutionen. Ne? Und dann werden die dann wird so getan, als ob die da im Wettbewerb gelaufen sind, sind sie aber nicht. So, und das sind oft eben Filme, die sind langweilig und die sind, sagen wir mal, gefördert, hat das Koproduktion mit dem Fernsehen und dann merken sie aber, irgendwie zünden die nicht im Ausland. Ne? Werner Herzog, Fitzgerald und so, da waren ein paar Sachen, die haben im Ausland auch mal gezündet und sonst hast du vielleicht 3-4 Filme, wie das Leben der anderen oder so, die im Ausland in irgendeiner Form tatsächlich funktioniert haben. Lola Rent. Ja, aber das sind wirklich 5 Filme gewesen in 25 Jahren. Und das ist natürlich zu wenig für 1,8 Milliarden im Jahr, die in deutsche Filme und Fernsehspiele fließen. Das ist natürlich eine enorme Summe und dann, wenn du das überlegst...
Ist das wieder so eine Uwe-Boll-Summe? Nee,
die war letzte Woche auch in der Presse. Ja, sind ungefähr 1,5 Milliarden von den Sendern und 3 Millionen im Moment von den Streamern. werden ausgegeben für
300 Millionen.
300 Millionen von den Streamern, 1,5 Milliarden über die Sender vorrangig, über die öffentlich-rechtlichen. So, und dann, und wenn du da mal überlegst.
Ist das dann mit Förderung oder ohne?
Plus die Filmförderung.
Auch noch?
Ja, da kannst du natürlich nochmal 400-500 Millionen Filmförderung draufrechnen. Du bist also bei 2,3 Milliarden, die in deutsche Fiction-Filme und Fernsehspiele. Da ist natürlich so Tatort alles mit drin natürlich. Ne? So, aber das ist die Summe und das ist enorm. Und wenn du da überlegst, was davon dann international reüssiert oder sich irgendwo hin verkauft, auch ins Ausland, das ist natürlich deutlich geringer. Ne? Zum Beispiel nimm mal Gomorra, diese italienische Mafia-Serie, die war genial und die lief bei HBO in den USA. Die lief überall auf der ganzen Welt, obwohl in italienisch war.
Na, meine Kritik am öffentlich-rechtlichen System ist, dass sie viel zu viel vom selben herstellen. Dass also diese unglaubliche Pipeline-Verstopfung, jetzt nehmen wir nur mal unser kleines winziges Beispiel Podcast, ja. Wir stehen in einem Wettbewerb mit unglaublich wirtschaftlich potenten Großkonzernen, was die Zeitungsverlage angeht, also Zeit mit ihrer ganzen Podcast-Range und FAZ und genau. Spiegel. ARD, ja, ZDF. Aber ARD und ZDF sind ja keine Wirtschaftsunternehmen und die nehmen jede verfuckte Radiosendung, die in ihren Sendern laufen, als wäre Podcast dasselbe wie eine Radiosendung, was es ja definitiv nicht ist, und spielen die einfach auch in diese Pipelines rein. Wenn du Sender wie Fernsehsender wie ZDF Neo oder One nimmst, das sind privatrechtlich geführte Unternehmen. Das sind reine Wiederholungschannels. Die brauchst du für gar nichts. Ja, die haben eine unglaubliche Massendistribution vom Immergleichen. Wenn du die öffentlich-rechtlichen dritten Programme siehst, da laufen Hunderte von Tatorts in der Woche. Ja, da siehst du überhaupt nichts anderes als Wiederholungsware. Und am Nachmittag so Regionalcafés, da sitzen dann immer Moderatoren und reden über Zuckerbäckerei im Erfurter Land. Also, wo du wirklich sagen kannst, das ist, also, wenn du etwas über 80 bist und deinen ersten Schlaganfall sanft hinter dir hast, dann kannst du dem folgen, aber mit ein bisschen Anspruch kannst du da nicht mitmachen. Und das ist dann das Feigenblatt für ein bisschen gute Qualität. Und wir haben es hier mehr als einmal gesagt, die ARD hat die letzte Programmreform, glaube ich, 1800xx gehabt. Das ist gar nichts, was da läuft. ZDF ist vorbildlich. Und das muss man deutlich reduzieren, deutlich auf Linie bringen im Sinne von Programmqualität und nicht Verwaltungsskandale rauf und runter. Diese ganzen Verwaltungsräte und was ist da alles an Hunderten von Positionen, die alle aus dem Speckgürtel des öffentlich-rechtlichen Lebens kommen. Das sind alles irgendwelche Zweckverbände und katholischen Landfrauen, die leben sowieso alle nur vom Staat und die tun nichts dafür, dass die Programmqualität besser ist. Und dagegen, das sollte man sachlich vorbringen und nicht so schwachsinnig wie der Herr Merz, diese Woche so angreifbar dümmlich, dass dann eben genau das Ding bedient wird, dass die sagen, die Kritik ist scheiße, also brauchen wir sie nicht kritisieren, sondern man muss denen wehtun, man muss inhaltlich darüber diskutieren, man muss Programmexperten und Programmführungsexperten und Medienexperten in die Sendungen einladen, die es gar nicht gibt.
Ja. Nee, aber man muss von diesen Landfrauen, Gewerkschafts- und Kirchenvertretern, diese ganzen Runkfunkräte, muss ersatzlos gestrichen werden, weil die sowieso nicht machen, die sitzen da nur und nicken. So, aber der zweite Punkt ist, zum Beispiel ZDF, bin ich anderer Meinung wie du, als Beispiel mal, ich gebe ja reicher Projekte ein und guck, was rauskommt. So, bei der DGTO zum Beispiel, der ARD, kriegst du wenigstens Absagen, begründete Absagen, ZDF kriegst du gar nichts, die Antworten noch nicht mal, dass sie das gekriegt haben. So, also totale Arroganz an allen Städten da, angefangen mit dem Herrn Himmler. So, und also das ist der Intendant und nicht der Heinrich Himmler. So, und diese Sache muss auch mal gesagt werden. Und der andere Punkt, den du am Anfang gesagt hast, und weißt du, warum die das alles so machen? Warum es diese ganzen Sender und Radiosender und dritte Sender gibt? Guck mal, Hessischer Rundfunk, 5 Radiosender, SWR, 5 Radiosender, WDR, 6 Radiosender. Das ist einfach nur, weil die den anderen Market Share wegnehmen wollen. Das ist nichts anderes als staatlich finanziertes Zerstören vom Privatrundfunk. Ja,
absolut.
Ne? Absichtlich, wenn sie 2% mit dem SWR noch kriegen, ein drittes Programm, und 2% mit dem SWR, WDR, dann denken sie sich, dann kriegt RTL und Sat1 und Pro7 und Tele5 weniger. Und das wollen wir. Wir wollen, dass die Streamer weniger kriegen. So, aber warum wird das von uns subventioniert? Genau. Ne? Die verhalten sich wie totale Privatsender und das ist totaler Scheißdreck und das muss sich brutalst ändern. Ne? Es müssen Rundfunkprogramme, dritte Programme, Intendanzen abgeschafft werden und eine komplette Reformierung von diesen öffentlich-rechtlichen Sendern muss gemacht werden. Es wird aber nicht. Wir sehen ja jetzt, die Kritik ist groß, über diese Skandale wird ein bisschen berichtet. Aber weder, was weiß ich, die Bild, noch die FAZ, noch sonst irgendeiner fordert das, was wir jetzt gerade gesagt haben. Und das ist das Einzige, was verändern würde. Da müssen Köpfe rollen, Abteilungen aufgelöst werden, da muss tatsächlich was passieren. Ne? Und da würden nämlich auch die Kosten, sagen wir mal, zumindest mal um 30-40% inklusive der Rundfunkgebühren sinken können.
Aber das große, große Aber, das über allem steht, es gibt keine Kontrollfunktion, die das herbeiführen können. Die gibt es de jure und de facto nicht. Das heißt, sie müssten von selber drauf kommen, das sein zu lassen, was sie tun. Und das kannst du einem System, das aus sich selber heraus lebt, nicht abverlangen. Nee. Das wird es niemals leisten.
Nein, so. Du müsstest quasi Feinde, also jetzt sind wir mal uns beide, im Prinzip eher so Feinde dieses Systems.
Ich bin Freund.
In Charge. Also man muss, also ich bin kein Freund von irgendwelchen Redakteuren oder Intendanten beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Ich bin Freund von verschiedenen Sendungen, die machen.
Ich bin Freund der Idee.
News, genau, News und so weiter. Ich will neutral informiert werden. Ich finde es gut, dass Korrespondenten über die ganze Welt verteilt sind und so weiter. Vollkommen klar. Aber ich bin ein Gegner von den meisten Leuten, die da arbeiten, weil ich die für korrupt halte, weil die ihren Freunden Aufträge geben und sich die Taschen gegenseitig voll machen mit freien Reisen, freien Essen, Bestechung etc. Ich glaube, dass das hundertprozentig so ist. Also ich meine, ich weiß es, aber ich weiß natürlich nicht auf 100% dieser Leute. Und es gibt auch sicherlich Redakteure, die nur inhaltlich vorgehen, die sich nicht bestechen lassen, hundertprozentig. Aber das System hat sich so eingeschmörgelt, dass es die eine Hand wäscht, die andere läuft pausenlos. Und das ist nicht okay, weil sie nicht privat sind. Wenn ein Fernsehsender sich vollkommen korrumpiert und sie geben nur ihren Buddies, den Produzenten, sämtliche Aufträge, da kannst du nichts gegen sagen. Da kannst du nur sagen, was seid ihr denn für Idioten? Aber wenn sie es machen, machen sie es. Aber im Öffentlich-Rechtlichen halte ich das für Straftatsbestände. Und deshalb müsste da extern reingehauen werden. Ja klar, aber wenn du mich mal sozusagen an Front eines forensischen Auditor-Teams stellen würdest, wüsste ich genau, wonach ich in den Belegen und den Abrechnungen suchen würde, weil, und das kann ein Buchhalter nicht, das weiß ich aber, weil ich genau weiß, wie sich Leute gegenseitig unterstützen, bestechen etc. So, und das ist der entscheidende Punkt. Ne, also wo dann eben so solche Dinge da laufen. Aber ich will mal zum nächsten Thema kommen. Der indische Präsident bei Putin sagt ihm ins Gesicht, there is no time for war, es ist vollkommener Blödsinn, was du machst. Das fand ich so geil, dass der das jetzt nicht unter vier Augen sagt und dann so harmlos in der Pressekonferenz irgendein Zeug daher labert. Wie der chinesische Präsident, der ist ja auch gegen den Krieg, aber der redet dann in chinesischen, was weiß ich, Psalmen und keiner weiß richtig, was will er denn jetzt? Ist er dafür, ist er dagegen, unterstützt er Putin oder nicht? Aber der Inder, der hat es ja mal ganz brutal auf den Punkt gebracht. Der hat dem Putin gesagt, hör mit der Scheiße auf. Ja. Ich fand das geil. Und da kommt dann die nächste Frage ja auf.
Wobei der Inder, das muss man auch dazu sagen, er liefert im Gegensatz zum Chinesen, der Psalme vorliest, liefert der Inder Waffen an Putin. Die Chinesen nicht.
Nee, aber die Inder können sich nichts leisten. Die müssten machen, was sie machen können. Aber da kommt jetzt wirklich die Frage. Also das ist für mich jetzt eine interessante Situation in diesem Krieg, was jetzt hier passiert. Also, ich habe ja immer auch glasklar gesagt, der Putin kann sich nicht erlauben, diesen Krieg zu verlieren. Und Biden hat ja gestern gesagt, bitte schmeiß keine Atombombe. Also der hat wirklich gesagt zum Putin, das wäre ein riesiger Fehler, schmeiß keine Atombombe. Es wird quasi gesagt, der Biden, die USA, hat Angst, dass der Putin irgendwann eine Atombombe schmeißt. So, die meisten Leute hier haben diese Angst nicht. Die glauben, der Putin wird es nicht machen, weil er dann sämtliche Unterstützung auch in Russland verlieren würde. So, und jetzt sind wir wieder genau bei dieser Situation. Wenn jetzt die ukrainische Armee, und so sieht es ja im Moment aus, mindestens ebenbürtig ist. Also das heißt, Territorien zurückgewinnen. So, wenn wir jetzt mich mal eine Sekunde in den Putin reinversetzt. So, was hat der jetzt für Möglichkeiten? Also wenn du jetzt Putin wärst, wie würdest du versuchen, aus der Nummer jetzt wieder rauszukommen?
Ich glaube nicht, dass der aus der Nummer raus will.
Nee, aber ja gut, aber wenn er sagt ja selber auch, die Militäroperation, die kommt, also die geht weiter und ich habe Zeit. So, hat er aber nicht. Ich glaube, die russische Armee, die Bodentruppen haben tatsächlich, ich meine, Strafgefangene aus dem Gefängnis zu lassen und die kämpfen zu lassen, obwohl du ja auf dem Papier noch 250.000 nicht genutzte Berufssoldaten hast, da stimmt doch was nicht. Vielleicht hat er gar keine Soldaten. Vielleicht ist die ganze russische Armee so korrupt, dass diese ganzen Waffen und High-End und diese ganzen Leute gar nicht existieren.
Also ist ja auf eine besondere Art und Weise überraschend, was da alles nicht gelingt dem Russen.
Genau.
Was man dem Russen alles unterstellt hat, was er wohl gut können müsste, aber nicht abruft. Und ständig wird dem jetzt seit 7 Monaten dauerversagenden Armeeführer Wladimir Putin die nächste Tollheit zugetraut. Also die Frage in der Kommunikation ist ja immer die Motivation. Was schreit eigentlich da im Hintergrund?
Ja, das ist mein Sohn. Ja, Walti, mach die Tür hier zu.
Das ist wieder, liebe Zuhörer, das ist wieder ein typischer Uwe Boll. Er hat einen Podcast und macht nicht mal seine fucking Tür zu. Da ist er ja wieder. Ich wollte nur sagen, der Biden hat ja eine Motivation, warum er gewisse Fragen stellt oder in den Raum stellt. Und wenn er jetzt damit kommt, dann tut er das nicht aus Angst vor der Atombombe, sondern er will einen kommunikativen Effekt erzielen. Er möchte nämlich sagen, liebe Leute, wir liefern gerade keine schweren Waffen, weil wir ja schon 7-mal so viel wie die Bundesrepublik Deutschland in Wert geliefert haben. Außerdem, dass die Ukraine sich so gut verteidigen konnte seit der Krim, seit der Nicht-Erwehrung der Krim, hat ja auch damit zu tun, dass die Amerikaner, der CIA, die Ukraine davor massiv aufgerüstet haben mit allem, was du für Kriegsführung brauchst. Dass das jetzt nicht weiter eskalieren soll in Panzern, hat im Wesentlichen damit zu tun, dass jetzt eine Wahl bevorsteht und da der amerikanische Präsident nicht als Kriegspartei auftreten will und kann. Zweitens, er ist zutiefst der Überzeugung, dass die deutschen Fucker endlich mal aus der Ecke kommen sollen und mal ihre Fuck-Panzer dahin liefern sollen. Das meint nämlich Amerika. Das hat die Botschafterin auch 2-mal jetzt gesagt. Es gibt diese Verpflichtung, innerhalb der NATO keine schweren Waffen zu liefern, nicht. Und der NATO-Generalsekretär hat auch gesagt, das ist so nicht richtig, Herr Scholz. Du kannst Führung übernehmen. Die Frau Verteidigungsministerin ist auch ein Witz, dass ich nicht weiß, wie die heißt, Leipold. Ja. Ist egal. Die hat gesagt, wir brauchen unbedingt die deutsche Leadership in Europa. Aber der Herr Scholz hat gesagt, wir liefern das nach wie vor nicht, nachdem Polen NATO-zugelassene T-72-Bomber in 100-facher Anzahl geliefert haben. Also direkte...
Lambrecht heißt die.
Ja. Direkte Nachbarn und NATO-Mitgliedstaaten haben schwere Panzer, Kriegswaffen geliefert. Nur wir können keine Marder liefern, wir können keine Leo 1, Leo 2 liefern, weil das ja alles so lange dauert in der Ausbildung. Wenn sie das jetzt mal getan hätten, würde das nicht mehr so lange dauern. Wenn sie es aber nicht tun, dauert es immer lange. Das stimmt, ist ganz richtig. Also es hat sich diese Woche mir die Frage gestellt, wir haben ja unsere Gasspeicher überraschenderweise voll bekommen und wir haben ja offensichtlich die Energiekrise so weit im Griff, dass selbst der vorsichtige Herr Scholz jetzt aus der Ecke kommt und sagt, wir werden den Winter gut überleben. Wenn der Herr Scholz mit seiner Mentalität der Herr Habeck gewesen wäre, würden wir wahrscheinlich frieren.
Mit dem Gas sehe ich wieder anders. Ich glaube, wir kommen in die totale Rezession, Inflation und katastrophale Wintersituation. Aber da können wir dann drüber reden, wenn es dann tatsächlich passiert ist.
Ne? Also, genau, diese Panikmache sollte mal unter Strafe gestellt werden.
Richtig, aber siehst du in Südafrika gerade zum Beispiel, ne, einen Blackout nach dem anderen. Ja, weil der Strom Dings zusammenbricht,
ja,
und so weiter. So. Und im Winter,
ja, warst du schon mal in Südafrika?
Ja,
warst
mehrfach.
Ich habe da Filme gedreht. Ich liebe Südafrika, aber es ist, ich habe da Blackouts erlebt, ohne jede Energiemangel. Da brechen Stromnetze einfach mal zusammen, weil die einfach kein solides Stromnetz haben. Das gibt's auch. Ja, ich war in Camp Spade zweimal in meinem Leben und hatte regelmäßig mittags für 2 Stunden keinen Strom.
Kann immer passieren. Camp Spade ist übrigens das schönste Fleckchen überhaupt, ne?
Warum ich da war.
Gut, aber jetzt vergessen wir mal Gas, da will ich gar nicht drüber reden, sondern den Krieg nochmal so zurück. Also, ich halte es mittlerweile für möglich, dass die Ukraine einen reinen Landkrieg gegen Russland gewinnt. So, und ich glaube, dass das hauptsächlich, weil ich habe ja auch Freunde aus Russland und die haben Verwandte, die sind in der Armee. Und diese Bataillon von 50.000 Soldaten, Berufssoldaten, die sind in Wolgograd, ja, und die haben diesen Krieg nicht eingegriffen. Und ich glaube, also wir haben auch keine Lust da einzugreifen, aber die könnten ja einen Abmarschbefehl kriegen. Ich glaube, dass die Logistik, die Versorgung der Soldaten nicht klappt. Und dass deshalb so eine Scheiße da am Gang ist, dass die tatsächlich den Krieg anfangen zu verlieren. Ich glaube einfach, die haben tatsächlich gedacht, sie nehmen die Ukraine innerhalb von 2 Wochen ein. Ja. Alle freuen sich, sie bringen irgendeinen neuen Präsidenten rein oder den alten wieder zurück und sagen, herzlichen Glückwunsch, wir sind wieder Teil des ewigen, tollen Freundschafts-Russland-Ukraine-Ding, wie auch immer. Und all das war eine Illusion, da hat auch anscheinend der Putin auch dran geglaubt, oder zumindest dran geglaubt, dass die Ukrainer einfach aufgeben, und das ist alles nach hinten losgegangen. So, jetzt werden die Ukrainer immer besser, die Motivation geht nach oben, die kriegen anscheinend ja wirklich unter der Hand auch gerade aus Amerika riesige Summen und totale militärische Unterstützung, viel mehr wie von der EU, weil für die Amis ist natürlich der Krieg jetzt nicht verkehrt, ne? Also die partizipieren, die machen ja auch Geld da dran sozusagen, wenn Putin geschädigt wird und die EU nicht mehr so stark wächst, etc. etc. So, jetzt können zum Beispiel, wenn du sagst, 50.000 Leute stehen da, aber die sind ja mehrere tausend Kilometer von der ukrainischen Grenze weg, und ich glaube, dass die das einfach gar nicht schaffen, die dahin zu transportieren. Und ich glaube auch, dass der Winter, der jetzt kommt, für die Russen zum absoluten Fiasko wird. Weil die haben die falschen, ähnlich wie die deutschen Truppen in Stalingrad damals, die haben gar keine richtige Winteruniform, die Ausrüstung ist scheiße, die Essensverpflegung ist scheiße. Diese Idee, ihr verpflegt euch mit Zeug, was ihr plündert und kauft, also da vor Ort dann plündert, das klappt ja alles nicht. Das ist ja alles totaler hirnrissig, davon kannst du keine 100.000 Soldaten füttern, wenn du sagst, jetzt geh mal da zum Bauernhof und holte die Hühner. So, aber so ungefähr auf dem Level läuft das ja im Moment. Und deshalb halte ich es für möglich, dass auf dem Landweg mit normalen, konventionellen, hier Panzer, bisschen Artillerie, paar Raketen hin und her, die Russen diesen Krieg nicht gewinnen werden, sondern anfangen, den Krieg wirklich zu verlieren. Also das heißt, peu à peu über den Winter Territorien verlieren werden. So, und da kommt dann eben genau wieder der Satz von Biden rein. Oder auf gut Deutsch. Wie können wir als Westen helfen, dass die Situation nicht vollkommen eskaliert? Ich meine, am besten wäre es natürlich, der Putin wird abgesägt, ne? Das ist klar. Aber was ist,
Ende November, habe ich vorher gesagt.
Ja, ne? Was ist aber, wenn nicht? Was ist, wenn der Putin einfach da bleibt und die gehorchen trotzdem noch auf seine Befehle? Er wird nicht intern abgesägt und er sagt sich jetzt, bevor ich mein Gesicht komplett verliere, schmeiße ich eben so ein paar Bomben.
Ja, aber das ist doch alles, das ist wieder Panikmache. Also Uwe Boll macht nur noch Panik.
Ich diskutiere hier die
Macht
er nicht. Es ist ein reiner, also du glaubst, dass der Putin am Schluss sagt, na gut, scheiße.
Nein, Rückzug, der wird nicht gefragt.
Und die Truppen retten. Sagen wir mal, es wird gar keiner gefragt. Sondern der Putin sitzt da, macht morgens das Fernsehen an und sieht, seine Truppen sind einfach am Abhauen komplett. Räumen alle Territorien. Nur die Krim bleibt noch einigermaßen unter Kontrolle.
In welchem Fernsehsender soll er das denn sehen?
In jedem scheiß Fernsehsender. Der hat 100%ig Satellitenfernsehen, was nicht zensiert ist. Der guckt auch CNN jeden Tag. Also der selber wird es doch sehen. Vergiss es,
tut er nicht.
Der wird das sehen.
Nein, tut er nicht.
Also du glaubst, absichtlich bleibt der auf einem dummen Niveau und weiß gar nicht, was
vorgeht. Ich glaube,
der kriegt doch Berichte, was passiert an der Front, was passiert hier eigentlich?
Niemand ist im russischen Staatensystem, in diesem Zarensystem, in der Lage, ihm die Wahrheit zu sagen, weil er dann tot ist. Und deswegen funktioniert das nicht. Die Vorstellung, dass wir es da mit einem modernen, abgefuckten Mafia-Paten zu tun haben, die ist absurd. Das ist ein ältlicher, eingeschworener, sonst wird er diese riesigen Fehler ja nicht alle machen. Das sind ja ein Fehler nach dem anderen. Katastrophaler Natur. Der Mann ist so tot, wie noch nie jemand tot war, der gelebt hat. Selbst in all deinen Filmen.
Ja, aber du bist immer schon bei diesem Punkt, dass der Putin schon weg vom Fenster ist.
Angela Merkel
ist nun mal noch nicht weg vom Fenster.
Ich zitiere Angela Merkel, man muss die Dinge vom Ende her sehen. Und ich sehe immer nur Plausibilitäten. Potentaten sind immer gestorben, wie sie gelebt haben. Und er wird entweder vom Militär abgeführt, das werden wir nicht sehen in Live-Bildern, aber er wird in Cash genommen, hops genommen, oder er wird selber an eines seiner vielen ausprobierten Gifte sterben. Er wird auf jeden Fall nicht in einem demokratischen Akt abgewählt und wird dann Oppositionsführer in der Duma. Das wird so nicht kommen, sondern der wird einen tragischen Untergangsende entgegensehen, entweder in Den Haag wie Milosevic und Karadzic oder wirklich tatsächlich als Leichnam aus dem Kreml. So, und bis dahin, und das tut einem herzensleid, werden viele, viele, viele unschuldige Menschen ihr Leben verlieren. Aber das ist nur Schuld von Wladimir Putin und seiner Verbrecherbande und niemandes sonst. So, viele andere Kriege.
Ist klar.
Viele andere Kriege haben die Amerikaner zu verantworten, haben wir auch zu verantworten durch Untätigkeit. Aber jetzt sind wir an einem Punkt, wo wir, und das wird auch so kommen, nur eben viel zu spät, wo wir der Ukraine helfen werden, mit finalisierenden Waffen, sagen wir es mal so, mit einer Übermacht herzustellen, mit viel mehr Soldaten, viel mehr Artillerie, viel mehr Bodentruppen. Und sie werden, ich habe jetzt wirklich keine Ahnung von Kriegsführung, aber du kannst nicht einen Bodenkrieg gewinnen, wenn du die Luftwaffe einsetzt. Das geht nicht. Das funktioniert nicht. Du musst dann massiv Truppenbewegungen haben und Nachschübe haben, Versorgung haben. Was du sagst, ist alles vollkommen richtig. Das wird ja immer vergessen. Es nutzt ja nichts, wenn du alles niederbombst und dann kannst du nicht voranrücken, weil du verhungerst auf dem Weg dahin.
Ja, also ungefähr läuft's ja ab.
Genau. Und das hat die Ukraine ganz offensichtlich besser organisiert, weil sie auch aus ihrem eigenen Land heraus operieren und weil sie dann am Ende doch andere Kräfte hat und andere Konsolidierungen hat und andere Konzentrationen auf diese Sachen. Und weil sie auch was zu verlieren haben, nämlich ihr Leben, ihr Territorium, ihr Land, ihre Demokratie. Und das haben die Soldaten der Russen alle nicht.
Nee. Die wissen gar nicht, warum sie da stehen. Die Russen haben keinen Bock auf diesen Krieg. Die fragen sich auch, wenn du jetzt schon bei Häftlingen bist, ja, die sagen sich natürlich auch, Hauptsache ich komme hier irgendwie wieder raus und muss nicht mehr ins Gefängnis, aber die haben ja kein Interesse, diesen Krieg zu gewinnen. Nee. So, und die haben vor allen Dingen auch kein strategisches Wissen. Und ich glaube einfach, dass diese Führungsschicht der russischen Armee tatsächlich katastrophal versagt. In allem, dass die Nachschublinie nicht stimmt, dass die Aufklärung nicht stimmt, dass die Motivation nicht stimmt und die Russen, klar, und die Ukrainer sind hochmotiviert, werden von der Bevölkerung natürlich überall unterstützt. Die können überall mal reingehen, sich aufwärmen und was zu essen kriegen. Von egal wer sagt, da kommt rein, ich gebe euch, was ich habe. So, die wollen ja, sagen wir mal, dass die Ukrainer den Krieg gewinnen. So, nur ich bin eben nach wie vor sehr skeptisch, wie die Sache ausgeht. Ja, weil ich einfach tatsächlich den Putin dafür fähig halte, dass er, wenn es nicht läuft, quasi mit dem Hammer reinhaut und dann doch solche großen Bomben
wirft. Aber wir dürfen uns in deinen Geschichtserzählungen von Hollywood Anleihen durchaus vorstellen, dass es in diesen Filmen Karikaturen gibt, die auf den roten Knopf drücken. Das gibt es aber nicht in der Realität, sondern dass der Ablauf passiert, dass eine Atombombe gezündet wird. Da müssen Hunderte von Menschen dran beteiligt sein und da wird einfach die Befehlskette unterbrochen. Der muss ja nur ein Glied sagen, kannst mir am Arsch lecken. Ja? Erinnere dich daran, dass der Trump zum Kapitol gefahren werden wollte. Ja, ja, erinnerst genau, du dich daran?
Die der Geschichte Fahrer hat es nicht gemacht.
Der Fahrer hat das Gegenteil gemacht. So, das ist in der Befehlskette wahrscheinlich die unterste Wurst gewesen. Der hat einfach gesagt, nö, kannst mich mal. Du bist gar nichts hier. Du bist Donald Trump. Ja, und ich zeig dir jetzt mal, was für eine Wurst du bist. Der hat dann auch gewütet und wahrscheinlich hat er ihn auch mit dem Tode bedroht. Aber man hat nichts davon gehört, dass dieser Fahrer gestorben ist. Sondern der hat die Demokratie vielleicht gerettet. Und das wird dann da genauso sein, weil es sind jetzt keine Doof-Russen der 20er Jahre, die nicht lesen und nicht schreiben können im Kreml, sondern das sind ja verantwortungsvolle Leute. Davon glaube ich zu wissen, dass sie ja dann auch was davon haben, wenn sie als Heroen in die Zukunft ihres Landes eingehen und da vielleicht mal wieder ganz andere Möglichkeiten. Die Möglichkeiten müssen wir ja auch mal besprechen. Ich frage mich allerdings am Ende dieser Woche, was man mit jemandem in 90 Minuten bespricht, der nichts Neues zu erzählen hat. Denn das hat Herr Scholz ja im Interview der Woche beim Deutschlandfunk, wo er sich gut verkauft hat, wo er endlich mal Klartext geredet hat, aber trotzdem Fragen hinterlässt wie kommst du eigentlich zu deiner Einschätzung, dass wir die nicht damit unterstützen? Warum, lieber Herr Scholz, brauchst du den großen Bruder Amerika, um selber vorzugehen, wenn du ein Führer sein möchtest? Das hat er ja gesagt. Wer Führung bestellt, bekommt sie bei mir. Warum leckelst du dann an Amerika rum, die dir sagen, mach das doch. Komm, Olaf, hüpf mal selber. Und dann möchte ich gerne wissen, was machst du mit Wladimir Putin in 90 Minuten, wenn der dir nichts mitzuteilen hat, außer das Altbekannte? Was beredet man dann? Das kann doch nicht stimmen.
Das frage ich mich übrigens auch immer. Also wie man so ergebnislos, also selbst mehrfach wir mit jemandem telefonieren. Also wir würden ja irgendwann mal Tacheles reden und würden einfach sagen, guck mal, entweder endest du hier tot innerhalb von 6 Monaten oder wir haben Atomkrieg, sind alle tot oder wir kommen jetzt irgendwie hier zu Rückzugsverhandlungen. So, und das ist eben die Frage, ob die tatsächlich so lange rumdiplomatieren, dass am Schluss nichts dabei rauskommt. Ja?
Also die Quintessenz des Gesprächs war...
Er sagt, das war alles freundlich im
Moment. Ja, wie kann man denn freundlich mit einem Massenmörder reden? Ja, wie kann das sein?
Oh, komm hier, der Saudi-Prinz fährt jetzt zur Queen-Beerdigung, ja. Und da haben ja schon Leute gefordert, der soll verhaftet werden da. Er wird natürlich nicht passieren. Also von daher, dass man mit irgendwelchen Massenmördern, Diktatoren sich freundlich unterhält, das gab es in der Geschichte ja an allen Ecken und Enden.
Aber war ja immer falsch.
Nee, aber wir müssen ja, wenn wir jetzt als losgelöst von der Situation in der Ukraine unsere deutsche Situation so sehen, da habe ich nämlich auch auf meinem kleinen Bike-Trip mit meinen zwei Freunden sehr lange drüber geredet. Es ist ja so, im Prinzip was die Situation, warum die in Deutschland im Moment so scheiße ist, mit dem Gas und so weiter, ist ja, wir haben uns von Atomkraft verabschiedet und blind aufs russische Gas gesetzt. Dann kam eben jetzt das russische Gas nicht mehr, wegen dem Ukraine-Krieg. Jetzt ist es so, dass unsere gesamte, auch grüne Regierung, sich ja nicht mehr umweltschonend verhält, sondern einfach nur noch versucht, jetzt Energie zu erzeugen, weil das russische Gas weg ist. Deshalb werden Sachen gemacht, wie Fracking-Gas aus den USA mit riesigen Tankern rübergefahren, die einen riesen CO2-Footprint hier abliefern, im negativen Sinne. Aber jetzt losgelöst davon, müsste eigentlich jede Ideologie beiseite geschoben werden und einfach mal auf die Fakten geguckt werden. Die Energiewende, dass zum Beispiel keine Benziner mehr fahren dürfen bis 2030, ist unhaltbar, geht ja gar nicht, ist ja schon erwiesen, das hat nicht funktioniert. Also, weil wir können so viel Strom nicht erzeugen, dass auf einmal gar kein Auto mehr fährt, weil es zur Tankstelle muss, sondern nur noch aufgeladen werden muss, als Beispiel jetzt. So, und ich denke, wir haben ja jetzt zwei Möglichkeiten, müssen wir uns ganz konkret vor Augen führen. Entweder wir kriegen wieder Gas durch die Pipelines oder wir müssen zum Beispiel gar nicht diskutieren, dass diese drei Atomkraftwerke weiterlaufen müssen und zwar weiterlaufen für die nächsten 10 Jahre plus wir müssen mehr Atomstrom kriegen. Weil was wollen wir denn? Wollen wir Kohle ausbauen, Fracking-Gas rüberholen? Das ist tödlich für die Welt. So, wir haben aber keine anderen Möglichkeiten. Mit Wasser, Wind und Sonne werden wir Deutschland nicht am Laufen halten. Das sagen alle Experten und alle wissen's. Jetzt sehe ich aber da überhaupt keine, sozusagen, ich sehe vom Habeck auf gut Deutsch jetzt hier keine konkrete Arbeit daran, dass es irgendwie funktionieren würde. Die reden über den nächsten Winter, aber das ändert sich ja nicht. Wenn wir kein Gas mehr durch die Pipelines kriegen, haben wir ein ganz großes Energieproblem. Und wir haben natürlich auch ein ganz großes Kostenproblem, weil die Leute sind ja nicht in der Lage, was weiß ich, statt 300 Euro 800 Euro im Monat für Gas zu bezahlen. Außer denen ihre Gehälter werden verdoppelt. So, oder auch 1000 Euro jeder mehr im Monat, der irgendwo arbeitet. Also wir rauschen in eine ungeklärte Situation. Und ich verstehe nicht, wie man überhaupt diskutieren kann, nur aus Politideologie, weil vor 10 Jahren gesagt wird, diese Atomkraftwerke werden abgeschaltet, dass man wenigstens diese 3 Atomkraftwerke jetzt nicht auf jeden Fall erstmal weiterlaufen lässt. Ne? Also ich verstehe das einfach nicht, ich verstehe nicht, wie die denken. Und deshalb würde ich auch nach wie vor versuchen, mit Putin einen Deal zu machen.
Nee.
Ja, das, ich weiß, dass du da Nein zu sagst, aber ich sage, ich würde nach wie vor, wäre natürlich das umweltschonendste und das Beste für die deutsche Bevölkerung und die deutsche Industrie, ist, wenn Nord Stream 1 auf 100% wieder hochgefahren wird. Das wäre am besten für alle. Dann gehen die Preise runter, die Leute müssen weder frieren, wir müssen keine Angst haben, dass der Winter auf einmal katastrophal wird, dass kein warmes Wasser mehr kommt. Das wäre am besten.
Ja, aber diese Welt haben wir nicht, zumal Gas auch CO2 ausstößt und das nicht zu knapp.
Klar.
Im Wesentlichen sollte man darüber reden, was wir ändern können. Wir können mit Putin auf dieser Ebene, die du da ansprichst, nicht verhandeln. Das geht nicht, weil du Recht und Humanismus ausschlabberst. Dann brauchst du gar nichts mehr. Nie wieder. Dann sagst du, die Energieinteressen des deutschen Bürgers und der Industrie sind das Wichtigste auf dieser Erde und Ethik, Humanismus und internationales Recht spielen keine Rolle. Das sagst du dann. Wenn ihr das wollt, dann sage ich, gute Nacht, Mattes, das war's dann mit unseren Werten, da müssen wir aber gar nichts mehr reden. So, das wird also nicht kommen. So, was wir aber sofort ändern können, ist unsere unglaubliche Sucht nach Energie mal so ein bisschen drosseln. Nicht mehr fliegen.
Nicht ja, da passiert fliegen. Ja alles schon ein bisschen.
Der Mensch kann nicht mehr fliegen. Wir sind bis Mitte der 80er Jahre als Menschheit alle nicht geflogen. Und die Vorteile und die Nachteile gegeneinander zu wiegen, würde ich sagen, das kriegen wir hin, nicht mehr zu fliegen. Dann nicht mehr so viel Auto fahren und Individualverkehr weitestgehend beschränken und viel mehr in Massenverkehr, in auch weniger Mobilität, persönliche, jede einzelne Fahrt hinterfragen, muss das wirklich sein? Dann gibt es die Möglichkeit, weil das Elektroauto ist tot, das ist in den letzten Wochen beerdigt worden. Ja, niemand kauft sich Elektroautos. Die Infrastrukturen werden nicht ausgebaut. Wir haben ein massenhaftes Handwerkersterben in nächster Zeit. Wir werden keinen finden, der dir die Ladesäulen hochrüstet. Aber wir werden auch niemanden finden, der diese ganze Versorgungsinfrastruktur aufbaut. Wir können so viel Strom nicht transportieren, wie wir bräuchten, wenn wir Elektroautos hätten. Werden wir aber nicht. Ganz im Gegenteil. Wir sollten weniger Auto fahren. Und wenn wir Auto fahren, mit vielen anderen zusammenfahren, wir sollten aufhören, 2 Tonnen schwere Autos für eine Person zu fahren. Durch die Städte wird Durchschnittsgeschwindigkeit 43 Stundenkilometer ist. Sondern das, was wir die industrieseitig seit 45 Jahren können, nämlich Geringverbraucher mit geringem Gewicht herzustellen für den Individualverkehr, wenn überhaupt. Die sind dann auch nur so lang wie ein Smart. Aber Smart ist ja eine schöne Geschichte aus der Industriepolitik. Wenn du was verhindern willst, dann gib es einem Konzern, der kriegt das schon klein. Ich bin jetzt gerade bei Maxdome, ich weiß, wovon ich rede. Was die nicht haben wollen, das nehmen die selber in die Hand und zermürben es. Bis einer kommt, der sagt, ich lebe nur von Geringverbrauchern und Kleinwägen und die werden das dann auch können. Aber das wird wahrscheinlich dann in Indien, China und Bangladesch der Fall sein und nicht mehr in der Bundesrepublik Deutschland, in der am Ende dieses Jahrzehnts weder Elektroautos noch irgendwelche Autos, die in Deutschland gebaut wurden, neuerer Baujahr hergestellt werden. Das ist der Niedergang des Industriestandortes, weil wir uns nichts Neues einfallen lassen, als nur genau dasselbe zu machen mit etwas anderen Energieversorgungsleitungen. Wichtig ist nur für die Konzerne der EBIT.
Ja, aber du musst ja überlegen.
Nur der muss stimmen.
Ja, aber geh jetzt mal den Schritt zurück. Das ist alles, was du sagst, das ist nicht verkehrt. Aber im Moment ist der Status quo, dass alle Autohersteller, weil ab 2030 keine Benziner mehr fahren dürfen quasi, jetzt anfangen, die Produktion peu à peu umzustellen. Und kann sicher sein, dass ab ungefähr 2027 wirst du keine Benziner mehr kaufen können. Also das heißt, weil die werden ja nicht auf Hochdruck weiter produzieren bis 2030. So, und dann hast du das Problem, dass diese Elektroautos nicht geladen werden können. Das heißt, du stehst da Stunden um Stunden,
dann wird aber auch keiner welche kaufen. Es wird ja keiner welche kaufen, wenn du die nicht laden kannst. Ja,
doch, was willst du denn sonst machen? Wenn du nicht mehr mit Benziner fährst, glaubst du, die Leute in Deutschland werden einfach aufhören, Auto zu fahren? Das passiert doch nicht. Sondern die werden natürlich sagen, nee, dann mache ich mir zu Hause so eine Ladestation und so weiter. Und wir wissen jetzt schon, dass unser Stromnetz dann komplett zusammenbrechen wird.
Das geht nicht.
Wieso?
Das geht. Du hattest doch letztens vom Blackout gesprochen.
Ja, da kommt der Blackout.
Den kannst du garantieren, wenn jeder, der heute einen Benziner hat, dann ein Elektroauto hat. Das geht nicht.
Nein,
und weil das nicht geht, wird das nicht kommen.
Aber darauf will ich doch hinaus. Ich will darauf hinaus, dass die Politik uns alleine lässt und nicht sich an neue Situationen gewöhnt und darauf reagiert. Natürlich wissen wir, Wasserstoff ist die bessere Lösung als Elektroauto, langfristig gesehen. So, das weißt du jetzt schon, aber warum wird es jetzt nicht schon beschlossen? Damit dann parallel zum Elektroauto Wasserstoffproduktion und Wasserstoffautos aufgebaut werden, die dann tatsächlich auch fahren könnten 2030. Weil wenn du damit jetzt nicht anfängst, gibt es 2030 gar kein Wasserstoffauto. So, und nur Testwagen. Und das meinte ich doch. Das Problem ist, dass unsere Politik auf neue Fakten viel zu langsam reagiert. Und so ist es ja auch, hat man glaube ich letzte Woche schon gesagt, mit den Bäckereien, die jetzt riesige Rechnungen kriegen und so weiter. Wir werden jetzt in Deutschland in eine enormste wirtschaftliche Situation rauschen mit diesem Winter tonnenweise Insolvenz, wo Sachen zugemacht werden, wo es sich nicht mehr lohnt, weil dann die Kosten viel zu hoch geworden sind. So, oder du gibst die Kosten alle an die Bevölkerung weiter, da hast du eine Inflation dann auf 20% und eine unglaubliche Geldvernichtung von allen Ersparnissen. Das ist doch das Problem. Wir haben hier eine Lose-Lose-Situation, die eben normalerweise hast du eine Rezession, ist nicht unbedingt verbunden mit einer hohen Inflation, mit einer Geldentwertung. Wir haben jetzt beides. Und jetzt haben wir durch die Energiekrise eben auch, du musst ja überlegen, wer zahlt denn, nehmen wir mal an, du bist jetzt eine normale Mittelschichtsfamilie. Dann ist deine Inflation ja nicht 8%, weil im Inflationspaket sind ja viele Sachen, die betreffen dich überhaupt nicht, ja, sondern dann ist deine Inflation im Moment 15-16%, weil die Lebensmittel so teurer wurden und deine Gasrechnung so hoch steigt. Und da im Moment sehe ich nicht, wo das aufgefangen wird. Wer fängt das auf? Es ist nicht geplant, im Moment in irgendeiner Art und Weise den Deutschen die Gasrechnung zu bezahlen.
Ja, und allein schon deswegen wird es keine Elektroautos geben, weil einfach gar keiner die bezahlen kann.
Ja, aber da musst du das Gesetz auch wieder ändern. Da musst du sagen 2030, ja. Da musst du quasi sagen, Benziner können weiterfahren bis zum Nimmerleinstag.
Das wird ja auch so geschehen, genauso wie dieser Elster-Prozess, dass ich jetzt meine Grundsteuer selber erheben muss, obwohl der Staat es eigentlich alles längst hat. Das wird ja auch nicht am 31.10. von mir beantwortet. Die werden einfach gar nichts kriegen von mir. Ja,
nee, funktioniert sollen sie ja mir auch nicht, die Scheiße. Habe ich auch schon versucht,
kannst du vergessen. Sollen sie Strafbefehle mir schicken, dann werde ich schon... Nee, der Staat muss insgesamt darüber nachdenken, ob er näher bei den Bürgern oder näher bei der Industrie ist. Diese Abwägung muss er treffen und wir werden alle ganz erheblich von unserem Wohlstand verlieren. Und das trifft die, die fast keinen haben, natürlich härter, weil sie komplett abgeben müssen. Und die, die immer noch so denken, sie machen so weiter wie gestern diese Wiesenbesucher, die da reingerannt sind, die müssen halt empfindlich getroffen werden an der Stelle, nämlich dass zum Beispiel, nehmen wir doch mal Steuer auf Kerosin, ja? Wissen wir ja, wird seit Franz Josef Strauß nicht erhoben, weil er selber Privatflieger war. Wenn wir das jetzt mal täten, dann würden wir zwar der Lufthansa Schaden antun, weil nämlich ein Ticket, egal wohin, 500 Euro kosten würde. Dann würden diese ganzen Ballermänner, die würden nicht mehr fliegen, die würden dann nur noch saufen auf dem Oktoberfest. Das wird dann von mir aus 12 Wochen lang und dann würden die langsam alle an Leberzirrhose sterben. So, aber ja, das ist auch Selektion, nennt man das. Also, wir haben eine Industriegesellschaft seit etwa 100 Jahren, vielleicht ein bisschen länger. Und diese Industriegesellschaft wird seit Anfang der 70er Jahre konfrontiert mit den Grenzen des Wachstums. So hieß die Schrift damals, die rausgekommen ist vor 50 Jahren, die vorhergesagt hat, so wie wir jetzt leben, 1972, Club of Rome, werden wir nicht weiterleben können. Denn ansonsten, auch diese Hochrechnungen gibt es von Delegationsmitgliedern dieses Club of Rome, wird etwa um 2030 diese Welt erheblichst verringert werden, was den Menschenanzahl angeht, weil einfach all das, was wir jetzt gerade erleben, kommen wird. Hungersnöte, genau. Epidemien, Pandemien, Fluten. Versorgungsnotwendigen, Bürgerkriege durch Mangelverwaltung, um Wasser, um Rohstoffe. All das, was wir überall wieder erleben, wird kommen. Und deswegen, wenn wir noch weiter über 2 Tonnen schwere Elektroautos sprechen, dann haben wir den Knall nicht gehört. Und das ist jetzt keine Dystopie von Kai Blasberg, sondern nur eine plausible Realitätsbetrachtung. Das geht nicht. Wir müssen zurückstecken und die Party ist vorbei. Hier mehrfach so wörtlich schon gefallen. Deswegen heißt es nicht, dass wir alle total unglücklich sein müssen. Das heißt es nicht. Aber wenn unser Inneres davon abhängt, Materie zu besitzen, dann werden wir unglücklich.
Ja, aber gut, das geht jetzt nicht um irgendwelche psychologischen Effekte, sondern versetz dich mal, und da bin ich ja sozusagen, alles, was du sagst, 100% richtig, sage ich auch immer, Global Warming wird uns alle kaputt machen und wir müssen weltweit eine Bevölkerungs- und eine Wirtschaftsschrumpfung hinbekommen, die sozusagen weniger Ressourcen verbrennt, Carbon Footprint muss sinken, die Leute müssen begrenzt werden, autofreie Sonntage, wie auch immer. Aber ich plädiere dafür, dass man es nicht in einem totalen Horror-Schock-Szenario macht, wo man die ganze Zeit rumlügt, bis alles komplett zusammenbricht. Sondern ich bin dafür, dass man der Realität ins Auge sieht und genauso wie du sagst, dass man jetzt zum Beispiel sieht, das Elektroauto 2030 als alleine ist, auf der Straße wird nicht funktionieren, deshalb lassen wir das jetzt schon mal wieder weg, ja, weil es ja zum Beispiel auch erwiesen ist, dass es umweltfreundlicher ist, wegen der Batterieproduktion, zum Beispiel sein Auto einfach 10, 15 Jahre lang zu fahren und keine neuen Autos alle 2 Jahre zu kaufen. Ja. So, und das ist vernünftiger. So, und ich meine, die Politik muss da handeln. Jetzt haben wir so eine Situation, dass man eben Pläne macht, genau wie du sagst, eine Entschleunigung des Lebens, eine mehr lokale Leben, nicht so viel Reisen, lokale Sachen essen, die hier regional angebaut werden, Transportwege verringern und so weiter und so fort. Fleischproduktion verringern insgesamt. So. Aber im Moment sehe ich uns einfach zu schnell ins totale Nirvana laufen, weil wenn du zum Beispiel all die Sachen, die du gesagt hast, wenn die jetzt komplett alle schnell umgesetzt werden würden, also nach dem Motto, keiner reist mehr, keiner fährt mehr Auto und so, dann bist du ja klar, was das bedeutet. Bedeutet, wir haben 10, 15 Millionen Arbeitslose mehr. Der Sozialstaat bricht zusammen. Mir ist ja klar, wenn keiner mehr in Urlaub fährt, können alle Hotels zumachen, die Restaurants, wenn keiner mehr essen geht, weil sie kein Geld mehr haben und so weiter und so fort. Da werden kurzfristig, und ich sag jetzt mal die nächsten 12 Monate, würden zig Millionen Leute keine Arbeit mehr haben, wenn der Konsum insgesamt von der Bevölkerung komplett auf quasi 20% runtergefahren wird. So, man kann sagen, langfristig will man solche Ziele ja eigentlich erreichen, aber kurzfristig führt das natürlich, genau wie du dann auch gesagt hast, zum Bürgerkrieg. Weil also natürlich die Leute werden gewalttätig, die flippen vollkommen aus, wenn auf einmal nur noch kaltes Wasser aus der Leitung kommt und oder du hast alle 3 Tage keinen Strom mehr und gleichzeitig fliegst du noch raus und hast keine Arbeit mehr. Ich meine, du musst den Leuten noch eine Vision geben,
ja,
wie das smooth passieren kann. Dass du verlierst nicht 80% deines erarbeiteten Wohlstands auf einen Schlag, sondern es geht jedes Jahr 3% bergrunter.
Uwe, in diesen ständig nach allen möglichen Seiten schreienden Individuums musst du eins feststellen, wenn die Vision Grenzen des Wachstums heißt und von denen hört keiner zu, kann keiner sagen, du brauchst eine Vision, sondern wir haben alle gewusst und wir haben auch teilweise alle gesagt, das geht so nicht weiter. Und die ganz Dummen unter uns kleben sich Sorry Greta an den Auspuff. Ja? Du weißt genau, was ich meine damit. Also diese Erkenntnisverweigerer, diese Visionsverweigerer, diese Breite von nicht Philipp. Wie heißt der? Der Fipsi, der Lindner, der Patrick Lindner, mein Lieblings-Lindner, der den Menschen das Gefühl gibt, es geht immer alles so weiter, ihr könnt konsumieren, wie ihr nur wollt, je unglücklicher eure Seelen, desto besser für die deutsche Industrie. Den muss man halt sagen, Leute, es ist jetzt vorbei und ihr müsst da auch mitmachen. Und jetzt nicht so tun, als müsstet ihr nur diesen Antriebsstrang in einem Kfz verändern. Nein, wir müssen den Antriebsstrang in unseren Seelen verändern. Und da kannst du ja jetzt nicht sagen, wenn die alle nicht zuhören, wir brauchen eine neue Vision. Wer soll denn noch viel mehr Visionen haben? Es ist bekannt, was die Folge ist. Und die Leute fahren auch für 14,80 ins Oktoberfest und halten sich 0,8 Liter schwere Maßkrüge in die Fratze, bis sie besoffen sind und dann Frauen an ihre Geschlechtsteile packen. So, das ist nach wie vor die Grenzen des Wachstums negieren. Und die Menschen, die das alle schon ganz, ganz, ganz lange nicht mehr können, weil ihnen die materiellen Voraussetzungen dafür fehlen, die sind damit ja auch gar nicht gemeint. Und die werden dann von Fritze Merz in die Kulisse gestellt und gesagt, das darf der kleinen Rentnerin ja nicht zum Nachteil werden. Nee, die hat da gar keine Nachteile. Die hat diese Nachteile durch dieses System schon seit 40 Jahren. Wir müssen jetzt mit den Menschen reden, die immer noch so tun, als müssten sie nichts ändern.
Ja.
Ja.
Ja und nein. Aber du hast eben, du kannst als Staat nicht noch mehr Leute quasi nicht nur Hartz IV, sondern auf Sozialhilfe schicken.
Das
du musst
ist
versuchen,
ja auch nicht
dass die Leute weiter arbeiten und mit dem vorhandenen Geld, was sie verdienen, auch ein Leben haben.
Das ist nicht der Staat. Das ist nicht Aufgabe des Staates, sondern wenn überhaupt in auf einer Metaebene Aufgabe des Wirtschaftssystems. Was ist das denn? Das ist sehr unangenehm.
Ja, ich putze mir die Nase, ich bin total erkältet.
Ja, dann dreh dich doch mal weg, Mensch. Die Menschen zu Hause ekeln sich.
Nee, mach ich. Ich habe mich gerade weggedreht.
Ja, so, nee, nein, stopp, lass mich zu Ende führen. Ja. Es ist nicht Aufgabe des Staates, dafür zu sorgen, dass das kapitalistische System mal wieder versagt und wir alle alles abfedern, sondern es ist Aufgabe des Staates, Rahmenbedingungen zu schaffen, dass keiner ins Nichts fällt. Das ist immer noch so. Das kann sich auch ändern, aber ich glaube nicht, dass sich das ändern wird. Aber wir sollten jetzt alle mal ein bisschen mehr zur Kasse bitten. Und das müssen wir dann eben auch mal tun. Da müssen wir über eine Bürgerversicherung sprechen. Da müssen wir eben darüber sprechen, nicht, dass es sich nicht mehr lohnt zu arbeiten, wenn Hartz-IV-Sätze erhöht werden, sondern darüber zu sprechen, dass der Abstand des Gehaltes zum Hartz-IV-Satz so gering ist. Das liegt an den deutschen Arbeitgebern. Das liegt nicht an den deutschen Arbeitnehmern, aber die könnten sich gewerkschaftlich mal wieder organisieren und die Gewerkschaften könnten mal wieder dafür Sorge tragen, dass sie sich auch um die kümmern, die nicht gewerkschaftlich organisiert sind. So dieses Ganze, was es ja alles gab in diesem Land, das können wir mal wieder beleben und dann sind wir schon Schritt weiter.
Nee, da gebe ich dir auch hundertprozentig recht, gebe dir heute überhaupt bei vielen Sachen recht. Trotzdem wissen wir auch, dass bestimmte Sachen nicht freiwillig passieren. Da sind wir wieder beim guten alten Piketty und der Besteuerung der Reichen. Ne?
Ja.
Du wirst natürlich sozusagen freiwillig, sagt jetzt nicht BMW, wir erhöhen, jeder kriegt 10 Euro mehr die Stunde, der für uns arbeitet, scheißegal in welche Abteilung. Ne? Das wird einfach nicht freiwillig passieren. Und das ist eben der Punkt, wo sich auch eben genau wie du sagst, Gewerkschaften, die Leute selber und so weiter einschalten müssen. Weil im Moment haben wir ja eine Situation, dass immer mehr Leute, die arbeiten, sagen, ja, dann gehe ich gar nicht mehr arbeiten, dann zahle ich gar keine Rechnung mehr. Ne, also dann zahlt einfach der Staat für mich meine Heizung, meinen Strom, mein Internet.
Der Staat hat eine Aufgabe der Fürsorge für die, die sich nicht selber helfen können, der kommt danach. Zweitens hat der Staat die Aufgabe mit Steuern. Jetzt überleg dir mal das Wort, was es für eine Bedeutung hat. Steuern heißt zu sagen, wo die Richtung lang geht. Das zu steuern, woher es geht. So. Und wenn dann ganz Reiche ganz wenig Steuern zahlen, dann ist das ganz falsch. Und wenn man das nicht richtig macht als Staat, dann hat das Gründe. Und über diese Gründe müssen wir reden. Und dann können wir das ändern, weil es Menschen sind, die das ändern können. Und dann müssen die Menschen, die davon betroffen sind, sich dafür aber auch mal interessieren. Und das sind keine hochkomplexen Zusammenhänge, sondern es ist ein ungerechtes System, wo exponentiell ein ganz normaler Mensch 19% Mehrwertsteuer auf alles bezahlen muss, was den anderen nicht betrifft, weil er so viel Geld hat, dass er das nicht merkt. Und dieses ungerechte System, das hatten wir auch schon mal besser. Man kann Bezugsscheine wieder einrichten. Man kann wieder sagen, ihr 50% auf alles für jemanden, der nachgewiesen hat, dass er zu denen zählt. Das kann man alles tun und nicht immer alles durch staatliche Bürokratie laufen lassen, sondern einfach durch einfache Lebensmittelscheine und durch einfache Rabattmarken. Ja, da muss man sich doch nicht für schämen. Das war doch früher gang und gäbe. Warum soll man es denn schwer machen? Ja, und nicht von Digitalisierung faseln, wenn die Hälfte der Menschheit keinen Computer mehr hat, weil er sich das nicht leisten kann oder weil er die ganzen Zugänge zu den Netzen sich nicht mehr bezahlen kann oder weil er in Nordfriesland wohnt, wo manchmal die Hälfte der Zeit das Netz ausfällt und du gar keinen Bezug davon hast. Also Leute, Leute, Leute.
Ja, aber ja? Ich glaube, ganz kurzfristig für diesen Winter werden wir eine ganz drastische Maßnahme machen müssen, damit die Leute durch den Winter kommen, wegen ihren Gasrechnungen.
Ja.
Und meines Erachtens gibt es da zwei Möglichkeiten, dass der Staat einfach die Hälfte der Gasrechnung bezahlt oder zum Beispiel Mehrwertsteuer wird die nächsten 6 Monate komplett abgeschafft auf alles.
Ja.
So,
ja.
Also wir werden so, wie es jetzt läuft, werden wir ganz große Probleme in dieser Bevölkerung bekommen. Und da müssen wir einfach, wir drucken so viel Geld, da können wir das auch noch drucken. Da kriegen es wenigstens...
Das ist ein schönes Abschlusssatz, den ich vielleicht nochmal ergänzen darf, dass schon lange kein Geld mehr in dieser Höhe gedruckt wird, wie es unterwegs ist. Aber das ist ein kleiner Aperçu dieser Sendung. Auf jeden Fall darf eins nicht fehlen und das ist deine Verabschiedung.
Tschüss.
Thank you.